Wir gehen sehr vorsichtig uns eben jetzt einzustellen auf unsere direkte, unmittelbare Erfahrung, so wie wir sie im Körper-Geist-System wahrnehmen heute Abend, ohne Umschweife. Das ist das Wunderbare an dieser Form der Meditation. Es geht nicht um irgendwelche komplizierten meditativen Verrenkungen, sondern um den unmittelbaren Zugang zu unserem ganz höchstpersönlichen Erleben. Und da das eben so ist, eben sehr persönlich erfahren wird, ist das auch sehr unterschiedlich für jeden Einzelnen von uns. Nur wir wissen, jede oder jeder Einzelne von uns weiß, wie es um den eigenen Geist, das eigene Gemüt und natürlich auch den eigenen Körper jetzt heute Abend bestellt ist. Das können wir sehr schnell und direkt erfahrbar machen. Wie ist eure Gemütsverfassung? Was macht die gedankliche Welt? Welche Botschaften kommen von der körperlichen Sphäre? Und wie ist das Zusammenspiel dieser Komponenten? Sind sie im Einklang, in Harmonie miteinander? Oder gibt es Konflikt? Gibt es Spannungen? Gibt es einen Druck, einen inneren Druck, den wir erleben, vielleicht auf der mentalen Seite, Form von obsessiven Gedanken, die vielleicht gerade dann einsetzen, sobald wir uns zur Meditation hinsetzen? Das berichten auch manchmal Menschen, die sich schon länger damit beschäftigt haben. Aber was immer auch sei, wir sind jetzt hier, wir sind aufmerksam, vollkommen engagiert im Rahmen der uns innewohnenden Bewusstheit. Wir sind uns bewusst dessen, was jetzt gerade stattfindet. Wir ziehen uns zurück von der Verlockung vielleicht in die Dimension der Zeit, uns zu verlieren, also vor allen Dingen natürlich gedanklich in die Zukunft, uns zu sorgen, uns Gedanken zu machen, zu sehnen oder was auch immer unsere Hobbybeschäftigung ist in Bezug auf die Zukunft. Und die andere Seite der Medaille ebenso. Auch die Vergangenheit lassen wir los. Wir lassen sie auf sich beruhen. Wenn Impulse auftauchen, ihr etwas jetzt erlebt, was heute passiert ist, was euch heute bewegt habt, dann entsteht das kurz für einen Augenblick in eurem Gewahrsein und ihr kümmert euch darum, ihr seid euch dessen bewusst. Und im selben Moment kann sich dieses Phänomen weiter bewegen, sich wieder aus eurem Bewusstsein lösen. Wir machen uns keinen Druck, auch wenn wir jetzt keinen Druck verspüren, machen uns nicht zusätzlichen Druck durch Vorstellungen, was wir jetzt erreichen wollen. Jetzt ganz konkret mit dieser Meditation oder vielleicht sogar im größeren Zusammenhang überhaupt mit Meditation spiritueller Praxis, Dhamma-Praxis. Solche Zielvorstellungen sind jetzt nicht hilfreich. Wir haben ja unsere Orientierung bereits festgesetzt. Davon gehe ich jetzt mal aus, oder das hoffe ich, dass ihr das gemacht habt, wohin die Reise für euch gehen soll. Und dann heißt es für uns einfach nur Step by Step, Schritt für Schritt. Ohne irgendwas vorwegzunehmen, ohne sich um irgendetwas zu grämen, was gestern war, letzte Woche oder noch länger zurück. Unser Geist, unser Chitta ist etwas sehr Resonanzfähiges, sehr beweglich, sehr dynamisch. Und wenn wir ihn sich selbst überlassen, dann funktioniert er einfach aufgrund seiner Gewohnheiten, der Muster, die wir ein Leben lang herausgebildet haben, an die wir uns gewöhnt haben. Deswegen heißen sie ja so, Gewohnheiten. Aber das Positive oder das Schöne ist, dass wir neue Impulse setzen können, weil eben der Chitta, der Geist, das Herz oder das Herzgeist, wie man sagt, diese Beschaffenheit hat, diese Beweglichkeit hat, können wir uns in eine Richtung orientieren, die sich mehr und mehr wegneigt von unseren vor allen Dingen schlechten Gewohnheiten, von unseren Verlangen, unserer Gier, unseren Aversionen, unseren Abneigungen bis zum Hass und auch von den verblendeten Strukturen, die in unserem Geist zu Hause sind. Und das ist etwas, was wir ganz konkret hier und heute tun können, ohne große Programme zu entwerfen, sondern sich einfach auf angemessene Art und Weise um dieses Herz, um diesen Geist zu kümmern. Zunächst einmal müssen wir sehen, was ist, ohne vorzugreifen oder Bedingungen zu stellen. Wir müssen klar erkennen, was wir da, womit wir es überhaupt zu tun haben. Und dann, nachdem wir das zugelassen haben, etablieren wir den rechten Zugang. Die rechte Betrachtung. Die rechte Achtsamkeit, wenn man so will. Wir verweilen damit und schauen, wie sehr wir diese Dinge als etwas sehr Persönliches auffassen. Ich sagte anfangs, dass es um unsere höchstpersönliche Erfahrung geht. Ja, denn eine andere haben wir nicht. Aber im Laufe der Meditation laufen wir immer wieder in Gefahr, die Eindrücke, die wir erleben, auf eine andere Art und Weise persönlich zu nehmen, eben sie vereinnahmen zu wollen, in Besitz nehmen zu wollen und dann das Fazit zu ziehen. All diese Gedanken, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Erinnerungen, diese Fantasien bezüglich Zukunft, all das bin ich. Das ist meins, das gehört zu mir. Und wie ihr wahrscheinlich schon sehr oft gehört habt, hat der Buddha diese Annahmen, denn das ist, was sie sind, ist in Annahmen, in Frage gestellt. Und uns aufgefordert, genau hinzuschauen. Nicht einfach ihm zu glauben aufgrund seiner Autorität als Erwachter, dass all diese Eindrücke nicht selbst sind, Anatta, uns eben nicht gehören, nicht unser Besitz sind, dass wir auch nicht verlangen können, dass sie sich auf die eine oder andere Art und Weise entwickeln mögen. Möge das Angenehme immer bei mir bleiben, möge das Unangenehme gar nicht erst auftauchen, um solche Bedingungen zu stellen. Von dem wollen wir uns enthalten und schauen, wo ecken wir an, wo stecken wir fest oder umgangssprachlich, wo stellen wir Besitzansprüche. Und das wollen wir jetzt nicht mental tun, in Form von Gedankenübungen oder so, sondern eben wir einfach direkt, frontal könnte man sagen, auf das schauen, was uns jetzt bewegt, was in unserem Geist jetzt vor sich geht und wie unsere unmittelbare Reaktion darauf ist. Und welche Möglichkeiten wir haben, nicht ganz so unmittelbar zu reagieren, sondern etwas Abstand zu haben. Etwas zurückzutreten von den Gewohnheiten. Etwas mehr also im Gewahrsein zu verweilen. Das mehr als unser Zuhause in Anführungszeichen einzurichten, anstatt die Phänomene selbst. Und so für die verbleibende Zeit der Meditation möchte ich euch selbst überlassen. Noch ein kurzer Hinweis für die, deren Gemüt, Geist, Verstand sehr unruhig ist, sehr aufgebracht, ruhelos. Dann bitte nehmt ein Meditationsobjekt, ein äußeres Objekt zur Hilfe, wie zum Beispiel die Atembetrachtung. Ankert euch auf diese Art und Weise, auf den Atem, holt den Körper, die Körperwahrnehmung. Also etwas in Bezug auf den Atem, etwas Regelmäßiges, Rhythmisches, aber durchaus langsames Tempo. Und der Körper dann etwas Stabiles, Festes, jedenfalls auf den ersten Blick, was uns erdet, was uns direkt in Kontakt bringt. Und dann, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat, können wir uns eben dann dieser Frage zuwenden, kann ich irgendetwas dieses ganzen Spiels des Bewusstseins in Besitz nehmen, einen Anspruch darauf erheben, uns als mir oder meins erklären? Oder was wäre die Alternative im Sinne des Dhamma? Also bitte bleibt dran für die nächste Viertelstunde. Gebt euch völlig dieser Erforschung, diesem Ergründen hin. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Ja, ich muss zunächst einmal zugeben, dass es immer noch sehr gewöhnungsbedürftig ist, in einen fast leeren Raum zu sprechen, hier oben in unserem Meditationsraum. Eine Person sitzt hier mit mir, aber ihr seid alle da und wackelt ein bisschen hin und her. Das ist sehr schön zu sehen, dass ihr nicht nur, dass ihr nicht nur irgendwelche Fotos von euch reingestellt habt, sondern wirklich anwesend seid. Und ich will mein Bestes tun, also dieser zugegeben nicht perfekten Situation gerecht zu werden. Und wie immer ist die Frage des Themas für so einen Abend wie heute Abend. Und genauso wie mit unserer misslungenen Rezitation heute Abend oder halbwegs misslungen, war der zweite Teil, der nicht ganz up to scratch war sozusagen. So kann es natürlich auch sein, dass man manchmal denkt, wenn man so lange aus der Übung ist, dass nicht nur das Chanting rostig wird, sondern vielleicht auch die Dhamma-Präsentation. Aber glücklicherweise haben wir also mehrmals während des Winterretreats uns auch gemeldet und dafür gesorgt, dass wir da nicht völlig eingerostet sind. Was die Praxis angeht, natürlich nicht. Da rosten wir nicht so schnell ein, aber so die Umsetzung oder die Darlegung ist dann immer noch eine andere Geschichte. Und heute Abend habe ich mir als Thema gedacht, eine kleine Geschichte zum Ausgang zu nehmen. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, einen Vortrag gehört von einem unserer Mönchskollegen, Mönchsfreunde, der eine Reise beschrieb, die er in Indien gemacht hat. Und zwar eine Pilgerreise, also er ist zu Fuß gegangen und jetzt weniger direkt an den klassischen heiligen Städten, also Bodh Gaya, Sarnath, Varanasi, Lumbini, Sarvati und so weiter, Kusinagara, sondern er ist in der Nähe der Ajanta-Höhlen, dieser berühmten antiken Höhlen, wo so beeindruckende Höhlenmalereien zu bewundern sind. Ist in der Gegend unterwegs gewesen. Ich weiß nicht genau, in welchem Bundesstaat das war. Aber auf jeden Fall hat er eine sehr berührende Anekdote erzählt. Und zwar, wenn man in Indien also zu Fuß unterwegs ist, oder natürlich auch überhaupt unterwegs ist, aber vor allen Dingen zu Fuß unterwegs ist, erregt man sehr schnell Aufmerksamkeit. Natürlich vor allen Dingen auch als westlicher Mensch. Und dafür braucht man noch nicht mal eine Robe zu tragen, einfach nur eine helle Hautfarbe zu haben und irgendwie etwas exotisch auszusehen, reicht da aus. Und die Menschen sind dort sehr generell sehr interessiert und offen und wollen in Kontakt kommen. Und für uns Mönche, wenn wir also auf so einer Wanderung sind, einer Pilgerreise oder Tudong, Tutanga, die Tutanga-Praxis vielleicht auch ausführen, das war in dem Fall bei ihm der Fall. Er wollte sich also am späten Nachmittag meist irgendwohin zurückziehen, wo er dann also in den Abend hinein in aller Ruhe praktizieren konnte, meditieren konnte. Tagsüber war er unterwegs, musste sich morgens um Almosen kümmern und am Nachmittag vielleicht dann auch ein paar Kilometer zurücklegen. Und es ist immer so ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, dann sich zu verdrücken, sodass niemand einen bemerkt am späten Nachmittag. Weil wenn ihr Indien kennt, wisst ihr, dass es überall sind Menschen. Man kann dem einfach nicht oder nur sehr schwer entkommen. Ich erinnere mich, dass ich das selbst vor langer Zeit mal erlebt habe, als ich in Nordindien, das war allerdings in der Nähe der heiligen Stätten, eine Wanderung gemacht habe. und genau dasselbe Problem hatte. Und immer wenn man sich abends zurückziehen wollte oder auch mittags so Mittagshitze, eine kleine Siesta sich gönnen wollte, dann war das ein sehr, sehr kompliziertes Unterfangen. Also genau den richtigen Moment abzupassen, dass gerade niemand da war, niemand schaute, niemand bei einem gerade über den Weg lief. Mir ist es damals übrigens nicht gelungen. Aber an diesem Tag, wo also Ajahn Jayasaro übrigens war der Mönch, der für diejenigen von euch, die ihn kennen, der da in Thailand unterwegs war, der hat dann einen Felsvorsprung, einen kleinen Hügel mit einem kleinen Felsvorsprung obendrauf erspäht und hat sich gedacht, das ist der ideale Platz, um den, nicht nur den Abend, auch die Nacht zu verbringen. Es ist ein bisschen ab von der Straße. Und wenn ich da jetzt also unbeobachtet hinkomme, dann sollte ich da wahrscheinlich eine sehr gute Zeit haben. Und er ist also von der Straße ab, dann eben querfährt ein über die Felder und macht sich auf, so langsam, dann musst du so ein bisschen den Hügel hochkraxeln und bis dahin noch keine Menschenseele gesehen. Aber dann, kurz bevor er oben war, sah er, und er wurde gesehen von einem Ziegenhirten. Ein junger Hirte war da mit seinen Ziegen unterwegs und machte sich gerade auf, seine Ziegen nach Hause zu bringen, also ins Dorf zu bringen. Naja, hat er sich gedacht, bin ich mal gespannt, aber hat dem nicht große Bedeutung beigemessen, sondern hat sich oben hergerichtet, sein Lager hergerichtet, und es war noch eine Dämmerung, also es war noch Licht, es war noch gut zu sehen, wo er sich befand, und hat sich dann zur Meditation hingesetzt. Und wie es so schön ist, es hat nicht lange gedauert, da hört er das Rascheln im Gebüsch. Jemand offensichtlich macht sich da auf dem Weg diesen kleinen Hügel hoch, um ihn zu besuchen. Und ich weiß nicht, was in seinem Herzen vorging, ob sein Herz sank oder ob er sich einfach gedacht hat, okay, that's the way it is, so ist es. Mal schauen, wen wir da heute Abend zu Besuch haben. Und tatsächlich, es war dieser Ziegenhirte, der dann bei ihm auftauchte und direkt auf ihn zukam und sogar sich vor ihm verbeugte. Der wusste also, der kannte also gewisse buddhistische Gepflogenheiten, hat sich dreimal sehr graziös vor ihm verbeugt und hat ihm dann eine Staude Bananen überreichen wollen. Also es war ihm ein Anliegen, nach dem Leibeswohl dieses Mönchs zu schauen. Und der Ajahn Jayasaro musste dann leider zu ihm sagen, oh, es tut mir sehr leid, ich kann das leider nicht annehmen. Wir haben diese Ordensregeln, die uns nicht gestatten, dass wir am Nachmittag Lebensmittel nicht nur nicht essen, sondern wir können sie noch nicht mal annehmen. Wir müssen dann warten bis zum nächsten Morgen, bis also nach dem Morgengrauen. Dann erst ist es uns wieder gestattet, Nahrung einzusammeln, auf Almosenreise, Almosenrunde meistens, beziehungsweise zu verzehren. Und das war nicht leicht, diesem jungen Mann das zu vermitteln, weil da waren Sprachschwierigkeiten natürlich. Und der junge Mann wollte dann die Bananen auf die Seite legen und mit dem Hinweis so, dann kannst du die ja morgen früh essen. Er musste ihm dann auch noch irgendwie mit Zeichensprache verklickern, dass das auch nicht ging, sondern dass er sie leider wieder mitnehmen müsse. Und dann hat sich also dieser junge Mann verabschiedet und ist wieder diesen Hügel runtergestiegen. Mittlerweile war es fast dunkel und dann zurückgegangen in sein Dorf, was so vielleicht 2 Kilometer entfernt war. Und der Ajahn hat sich wieder in seine Meditation, zu seiner Meditation begeben. Und dann dauert es vielleicht 1-2 Stunden oder so. Es war schon wirklich in der Nacht, vielleicht 10 Uhr abends, hört er wieder Geräusche. Und natürlich, es war wieder dieser junge Ziegenhirte. Diesmal hat er keine Bananen dabei gehabt, sondern eine Decke, eine Wolldecke, eine ziemlich zerschlissene, vielleicht sogar, denn vermutete, dass es vielleicht sogar die einzige Decke war, die er vielleicht besaß. Und die Nächte in Indien können ganz schön kühl werden. Aber er hat dann natürlich sich Sorgen gemacht um Ajahn Jayasaros Wohlbefinden und hat ihm diese Decke offeriert. Hier, das ist für dich. Ich möchte, dass du die benutzt, dass du dich damit heute Nacht wärmen kannst. Und das natürlich vollkommen okay, so etwas anzunehmen. Jan hat es sehr dankbar angenommen und dann hat sich dieser junge Mann auch gar nicht lange aufgehalten, sondern musste all diesen langen Weg, also er ist jetzt bereits zum vierten Mal praktisch diese Strecke hin und her gelaufen, dann wieder zurück antreten in sein Dorf. Und Ajahn Jai Saha war von diesem ganzen Vorfall, wenn man ihn so benennen darf, so beeindruckt und berührt, dass er sich gefragt hat, Mensch, was löst das bei mir aus? Womit bin ich da eigentlich? Was bleibt da mir eigentlich zurück nach all dem? Es ist ja so eine wunderbare Geste der Fürsorge, der Gebefreudigkeit auch. Was bleibt mir da? Und was ihm kurioserweise kam, war der Gedanke, ich bin sehr stolz, ein Mensch zu sein. I'm proud to be a human being. Das war der Gedanke, der ihm kam. Und ein interessanter Gedanke, fand ich. Normalerweise verbinden wir mit Stolz nicht unbedingt etwas Positives. Ne? Aber ich würde sagen, in diesem Zusammenhang ist es vielleicht der Ausdruck eines Stolzes, den vielleicht Eltern empfinden für ihre Kinder. Ne, wenn sie etwas tun, was sie sehr freut und etwas gemacht haben, was wirklich auch der Anerkennung wert ist. Nur natürlich in seinem Falle war da jetzt keine Anhaftung involviert an, sagen wir mal, dass die Kinder irgendwie gute Dinge tun in der Schule oder sonst wie irgendwelche guten Leistungen erbringen, auf denen dann die Eltern stolz sein können, sondern war einfach die Tatsache, ich bin stolz, ein Mensch zu sein, eben dass das Menschenherz in der Lage ist, solche wunderbaren Akte zu vollziehen, so eine immense Großzügigkeit an den Tag zu legen. Und wie die Geschichte ja zeigt, es geht nicht um irgendwelche riesigen materiellen Gesten, Aufwendungen, die da gebracht werden, sondern etwas sehr, sehr Einfaches, Rudimentäres, ne? Verpflegung, Nahrung und das Bedürfnis, geschützt zu sein, vor Kälte geschützt zu sein. Also die grundlegendsten Bedürfnisse, die wir haben. Ajahn Jai Saha empfand Stolz. Habt ihr schon mal dieses Gefühl empfunden, stolz zu sein, ein Mensch zu sein? Stolz darauf zu sein, menschliches Wesen zu sein? Ich muss ehrlich sagen, so habe ich das für mich noch nie formuliert. Denn normalerweise, wie so viele westliche Menschen, kann ich durchaus auch sehr schnell bewegt sein, kritisch zu werden gegenüber, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Menschheit als Ganzes ansehe, den Mensch an sich. Also an einem schlechten Tag kann ich sehr kritisch sein und alles aufzählen, eine ganze Litanei aufzählen von den Dingen, die nicht perfekt sind, die nicht gut sind, die verbesserungswürdig sind, die man ändern müsste, die vielleicht andere Menschen ändern müssten, Politiker ändern müssten, oder die jeweiligen Menschen, die in der Rolle derjenigen sind, die Macht darüber haben, dass sie wirklich Dinge bewegen und verändern können. Und natürlich habe ich mich, wenn ich mich dabei ertappe, fühle ich mich nicht gut. Es hinterlässt keinen sehr guten Eindruck in meinem Chitta, in meinem Herz, wenn ich also in diese kritische Spur gerate und all das eben innerlich rezitiere sozusagen, was imperfekt ist, was verbesserungswürdig ist und so weiter und so fort. Aber wenn man mal genau schaut, vielleicht auch bei sich selbst schaut, ne, was wir, wie wir uns im Leben bewegen, vielleicht die eigenen Qualitäten, die eigenen guten Qualitäten sehr bewusst ins Bewusstsein rücken, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man dann vor allen Dingen als Praktizierende oder Praktizierender des Dhamma da durchaus fündig werden kann. Wenn man nicht fündig wird oder nicht fündig geworden ist bislang, dann kann man auch nicht länger dabei bleiben. Ne? Es wird einen nicht länger bei der Stange halten, wenn man nicht Dinge sehen kann, Qualitäten in sich sehen kann, die entweder schon von vornherein als gut, edel, nobel einzustufen sind oder die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt und entfaltet haben. Schlichtes geht es ja in unserer Dhamma-Praxis um das Entfalten und Entwickeln des Herzens. Wir tun etwas, dass sich etwas bewegen kann. Und wir tun etwas, was sich dahin bewegen kann, worauf wir dann wirklich am Ende, jetzt im dharmischen Sinne, will ich mal sagen, stolz sein können. Und das ist kein Ego-Stolz. Das ist nicht, ich bin stolz. Was bin ich doch für ein toller Hecht, für ein toller Kerl, sondern mehr so ein Gefühl der Genugtuung. Der Buddha hat an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass es durchaus eine gute Idee ist, das angesammelte Gute, was wir bereit haben, uns bewusst zu machen. Vor allen Dingen, wenn wir uns den Bereich der Ethik, der Sittlichkeit, unseres Verhaltens mit Körper, Rede und Geist, wenn wir uns das mal ein bisschen näher zu Gemüte führen, wie sieht es da aus? Natürlich haben wir alle auch den kritischen Geist. Und vor allen Dingen auch sehr oft einen sehr selbstkritischen Geist und können uns sehr gut analysieren, sezieren regelrecht, unsere Psyche sezieren und all die Dinge ausfindig machen, die noch nicht perfekt sind, die wir noch nicht jedenfalls unserem höchsten Ansprechen gemäß entfaltet und entwickelt haben. Und die Ansprüche des Dhamma oder die Buddha-Lehre selbst kann auch zu einem unglaublich hohen Ideal oder Anspruch werden, der uns regelrecht auch ein bisschen auf eine nicht so gute Art und Weise unter Druck setzt. Dass wir ständig also dahin schielen, was noch nicht gut ist, was noch nicht perfekt ist, was nicht vollkommen ist, was dem erwachten Geist, so wie wir uns ihn jedenfalls vorstellen, nicht entspricht. Aber wie wäre es denn mal, wenn wir dann mal die andere Richtung einschlagen und uns das zu Gemüte führen, was wir bereits sozusagen auf dem Habenkonto haben? Was wäre das für euch konkret, wenn ihr mal einen Moment innehaltet? Es könnte der Bereich jetzt von Dana Paramita sein, der Tugend, der Großzügigkeit. Es könnte irgendetwas anderes sein. Aber es ist sehr wichtig, diesen Aspekt nicht außen vor zu lassen, sondern auch gut als kleine Counteraktivität gegenüber dem inneren Kritiker, dem inneren Tyrann manchmal sogar, das ins Spiel zu bringen. Denn in der Dhamma-Praxis geht es nicht nur darum, um das stille Betrachten und da eben das Ausfindigmachen der Dinge, die wir mit unserem ständigen Greifimpuls versuchen, uns zu vereinnahmen und als mir und mein zu erklären, sowohl die guten, schönen Dinge, die angenehmen Dinge, von denen wir Dinge hätten, und natürlich das Ergreifen im negativen Sinne, das Abwehren, den Widerstand gegenüber den Dingen, die in unserem Bewusstsein auftreten, die wir nicht tolerieren können, zu denen wir überhaupt nicht Ja sagen können. Ja sagen im Sinne des, okay, das ist jetzt meine Realität, das schaue ich mir jetzt mal näher an. Immer unter der Vorgabe, aber das ist nicht, das nenne ich jetzt nicht unbedingt meins. Das ist nicht unbedingt jetzt mein, von vornherein das, was zu mir gehört, was mein Besitz ist, sondern es ist einfach etwas, was aus diesem ganzen Kontinuum meiner geistigen Prägung über all die Jahre, Jahrzehnte, und in Buddha-Dhamma würde man sagen, natürlich sogar vielleicht noch weiter zurück, was da entwickelt worden ist, was da geprägt worden ist. Und wie wir eben versucht haben, anfangs in der Meditation uns diesen Zugang zu verschaffen, das tun wir dann, wenn wir im stillen Kämmerlein sitzen, uns direkt um den eigenen Geist und das eigene Herz kümmern. Aber dann gibt es diese zig Möglichkeiten und Gelegenheiten im täglichen Leben, wo eben die Tugenden, die Paramitas, so wie sie gesandt werden, die, wenn sie eben regelmäßig entfaltet und entwickelt werden, irgendwann sogar regelrechte Vollkommenheiten werden können. Dana Paramita, also diese Freigebigkeit, diese wunderbare Großzügigkeit, die dieser junge Ziegenhirte da an den Tag legte, die kann so weit entwickelt werden, entfaltet werden, dass überhaupt kein Selbst, überhaupt kein Ich-Anspruch mehr im Geben und im auf Menschen zugehen, Menschen Aufmerksamkeit geben, Fürsorgen anderen Menschen entgegenbringen, dass da überhaupt kein Selbst- oder Ego-Anspruch mehr, auch nicht im versteckten Sinne, enthalten ist. Und wieder, man kann sagen, okay, das ist ein sehr hoher Anspruch, aber wo ich mich befinde, bemerke ich eigentlich immer sehr schnell, wie sich das Ego, das Selbst da reinschleicht und dann vielleicht nicht währenddessen, aber hinterher sagt, Mensch, du bist ein toller Hecht, das hast du toll gemacht. Dafür kannst du dir jetzt ein paar Sternchen geben. Und das ist überhaupt nicht verwerflich, wenn wir solche Dinge entdecken und wahrnehmen uns. Das ist einfach so, wie wir jetzt in diesem Augenblick sind. Wir sind halt immer noch, wir funktionieren halt immer noch von einer bestimmten begrenzten Sichtweise aus und Handlungsweise aus. Es ist immer noch eine gewisse Investition des Egos mit involviert. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen nichts tun. Dass wir darauf warten, dass wir den idealen Moment erleben, wo wir vollkommen selbstlos sind. In manchen altruistischen Lehren und Darlegungen wird das oft so postuliert, dass so die wirkliche, die echte Gebefreudigkeit nur dann vorhanden ist, wenn kein Ich, kein Selbst, kein Ego mehr existiert. Und das stimmt, da will man nicht mit streiten. Aber wir fragen uns natürlich immer sehr praktisch gesehen und unmittelbar, wo stehe ich? Wie sieht es bei mir aus? Wie ist meine Befindlichkeit diesbezüglich? Und die Freigebigkeit oder Großzügigkeit kann man durchaus auch im Zusammenhang sehen mit in der Qualität des Loslassens. Wenn man Materielles gibt, der Ziegenhirte musste vielleicht den Komfort der Wärme in dieser Nacht loslassen, um seine einzige Decke, die er hatte, diesem Asketen da draußen auf dem Felsplateau zu überreichen. Und das ist schon ein ziemlich großer Akt des Loslassens. Ein sehr handfester, eine materielle Form des Loslassens. Und das ist nicht zu unterschätzen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Und wer vielleicht nicht diesen hohen altruistischen Ansprüchen genügen möchte oder sich davon überfördert fühlt, der kann auf diese Art und Weise anfangen, mit den kleinen Dingen des Alltags, wo wir vielleicht nicht einmal, sagen wir mal, etwas unbedingt etwas Materielles geben, sondern unsere Aufmerksamkeit, die Geste der Fürsorge, dass wir einen größeren Radius entwickeln in unserem Blick für unsere Mitmenschen. Gerade jetzt, zu dieser Zeit, zu dieser herausfordernden Zeit, wo wir eher dazu eingeladen sind, um es mal höflich zu sagen, mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen, zu Hause zu bleiben, unsere Begegnungen zu beschränken, kann man trotzdem aber die Gedanken ausschweifen lassen und in der Weise, wie es eben den Anweisungen entspricht, versuchen, Menschen zu unterstützen, die wirklich jetzt Schwierigkeiten haben, die wirklich in die Bedrulle geraten sind durch das, was in dieser herausfordernden Zeit gerade für sie passiert. Vor kurzem sprach ich hier mit einer jungen Frau, die nach meiner Einschätzung eigentlich ein ganz normales Leben führte, einen ganz normalen Beruf hatte und ganz normal, sag's nochmal, im Leben stand und die dann im Rahmen der momentanen Pandemie ihren Beruf verlor und darauf eben angewiesen war, sehr viel Zeit mit sich selbst zu verbringen, allein zu verbringen, zu Hause zu verbringen. Sie hat sich allerdings zunehmend isoliert aus eigenen Stücken. Sie hatte Gründe dafür, die ich nicht jetzt eingehen möchte. Und diese Isolation, zunehmende Isolation und auch Vereinzelung hat dazu geführt, dass sie sehr deprimiert und depressiv wurde, bis dahin suizidal zu werden. Und das war natürlich alarmierend, das zu hören. Und selbst eben in so einer Situation, wenn jemand so weit gekommen ist, irgendwie gerutscht ist sozusagen, in diese dunkle Ecke gerutscht ist, der Psyche gerutscht ist, wo man sich selbst so weit isoliert hat und abgekapselt hat, dass also nichts mehr irgendwie einen Hoffnungsschimmer bietet, da könnten natürlich andere Menschen durchaus sehr, sehr hilfreich sein. Und wie sieht es aus bei uns? Haben wir solche Menschen in unserem Umfeld in der Nähe? Kennen wir etwas? Kennen wir jemanden, vermuten wir jemanden, bei dem es vielleicht so sein könnte? Und es muss auch nicht unbedingt so extrem sein. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, was ich da gebracht habe. Aber es zeigt, dass oft Menschen, von denen man es gar nicht auch erwarten würde, die ganz normal, in Anführungszeichen, im Leben stehen, manchmal ins Schlittern kommen können, in Not geraten können, wirklich sehr in ihrer eigenen Welt versacken, in ihrer eigenen dunklen Welt versacken und ein paar Anreize, ein paar Anstöße, ein paar Hilfeleistungen, ein offenes Ohr, eine Zuwendung, eine Geste der Fürsorge kann so viel bewirken, ne? So viel. Wie diese kleine Geste, kommen wir wieder auf den Ziegenhirten zurück. Diese Gesten waren nicht sehr großartig. Sie waren einfach eine sehr menschliche Geste, eine sehr natürliche Geste. Und sie haben bei Ajahn Jayasaro wirklich etwas ausgelöst. Er hat wirklich eine unglaubliche Resonanz verspürt und unwahrscheinliche große Wertschätzung und Kontemplation unserer menschlichen Situation gebracht. Und zu sehen, ja, wir haben etwas, wir haben durchaus etwas Gutes am Laufen. Wir sind nicht unseren mentalen, emotionalen Gewohnheiten ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Wir können etwas ändern. Und wenn wir etwas ändern, wenn wir also zunächst einmal das vielleicht, was uns am Handeln hindert oder davon abhält zu handeln, unsere Fühler ein bisschen auszustrecken und dann natürlich auch für uns selbst, was uns daran hindert, einen realen und näheren Bezug herzustellen, den egoischen Impulsen auf die Spur zu kommen, in unserer Kontemplation, in der Meditation, sie anzuerkennen und in der Bewusstheit, im Gewahrsein dieses Anerkennens, ihnen zu gestatten, dass sie sich aus der Enge eines egoischen Herzens lösen können. Und dann geschieht es in dieser Geste, in diesem Moment, in diesem Prozess, könnte man auch sagen, dass sich das Herz weitet und öffnet. Und wenn wir für unsere eigenen Bedingtheiten, Beschränktheiten verfügbarer sind, wirklich dafür da sind, hat das ganz automatisch die Konsequenz, dass es nach draußen in das Du, in die Bezugswelt, in die Beziehungswelt genauso geht. Es entspricht sich. Es würde unserem Naturell widersprochen, wenn es nur in eine Richtung ging. Wenn es nur in eine Richtung geht, hierhin, dann ist es meistens Ausdruck von Egozentrik. Wenn es nur einspurig in die andere Richtung geht, dann ist es oft vielleicht ein Ausdruck eines zwanghaften Helfersyndroms oder etwas Ähnliches in der Art. Aber normalerweise in einem Kontemplativen, in einem Zusammenhang, wo wir unsere Bewusstheit pflegen und uns gewahr sind, auch unsere Absichten, unsere Intentionen, woher kommen wir, wenn wir handeln, physisch handeln, wenn wir sprachlich handeln, verbal handeln und vor allen Dingen, woher kommt das Geistige, das Mentale, was sind die Ursachen, die Bedingungen dafür, dass das jetzt in diesem Moment auf den Plan tritt. Und wenn wir das klar haben, wenn wir das sozusagen klar auf dem Schirm haben, wie man heute so schön sagt, dann ergeben sich Lösungsmöglichkeiten. Dann können wir den engen Bezügen des Egos, des Selbst, etwas entgegensetzen, das wirklich fruchtet, das wirklich unseren ganzen Lebenszusammenhang in eine ganz andere Richtung lenkt. Und dann haben wir allen Grund dazu, auf uns selbst stolz zu sein, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Um jetzt Ajahn Jayasaro nochmal zu zitieren. Und eben dieser Stolz, es ist nicht etwas Aufgeblasenes und Überhöhtes, Narzisstisches vielleicht sogar, sondern es ist eigentlich im besten Sinne, würde ich sagen, eine stille Genugtuung, die wir einfach nur registrieren, wenn wir in diesem ganzen Prozess, ne, wenn wir auch nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch wenn wir nach draußen gehen, Gesten anbieten an andere Menschen, wenn wir dann bemerken, woher wir kommen, was es beim Gegenüber auslöst, was das rückwirkend uns auslöst, ne? Dass die Brahma-Viharas zum Beispiel dann sehr gerne ausgelöst werden und anteilnehmende Freude daran, wenn wir bemerken und sehen können, wir haben jemanden anders aus unserer Umgebung, aus unserem Umfeld etwas angeboten, was wirklich hilfreich war, was wirklich etwas bewegt hat, eine andere Perspektive angeboten hat. Das habe ich zum Beispiel auch versucht, als diese junge Frau bei uns war vor einigen Wochen, um sie aus diesem Loch herauszuholen, sie ermutigt, ihre Fühler auszustrecken, sich nicht weiter in diesen dunklen Keller zu begeben. Und hoffentlich hat sie das getan, aber hoffentlich haben auch andere Leute bemerkt, dass sie sich in diesem dunklen Keller befand und die entsprechenden Gesten ihr gegenüber angeboten. Dieses Thema der Freigebigkeit, der Großzügigkeit hat sehr viele Aspekte, sehr viele Ausdrucksformen. Ich spreche manchmal auch von verschiedenen Levels von Großzügigkeit. Ne? Wenn wir über Dana-Parameter sprechen, die unterste Stufe ist so eine, wo sehr viel Ego, sehr viel Selbst, sehr viel Ich-Bezug drin ist. Ne? Ich gebe etwas und habe ganz konkrete Erwartungen daran, was dann auch zurückkommt. Also ich habe Erwartungshaltungen. Ne? Ich gebe dir was, also bin mal gespannt, was da von dir kommt als nächstes. Ne? Und das ist nicht sehr nobel. Das ist nichts, worauf man unbedingt stolz sein könnte oder sollte. Aber immer noch besser, als überhaupt nichts, über gar keine Geste zu machen. Denn wir alle befinden uns ja in einem Prozess, auch jemand, der vielleicht mit sehr selbstsüchtigen Absichten etwas gibt, wenigstens diesen Akt vollzogen, wenigstens sich von etwas getrennt, vielleicht von einem materiellen Gegenstand. Und vielleicht ist dann nicht zurückgekommen, wie sich diese Person erwartet hat. Und vielleicht hat es nicht zurückkommen, diese Person ins Nachdenken gebracht. Oh, vielleicht war ich da doch ein wenig zu eigensinnig. Vielleicht sollte meine Geste des Gebens, Ausdruck von deiner Pyramide, etwas bedingungsloser sein. Ich gebe einfach und sage, hier, für dich, ohne Erwartungshaltung. Und dann noch einen Schritt weiter eben, wo überhaupt kein Selbstbezug da ist, ne? Wo das Geben die reine Ausdrucksform ist eines Herzens, was sich vollkommen von Selbst- und Ego-Bezug befreit hat. Das ist dann wiederum die höchste Form. Dann kommen wir sehr schnell wieder dahin, dass wir denken könnten, dazu fehlt mir noch einiges, dazu bin ich noch nicht in der Lage. Aber es ist müßig, sich da zu vergleichen, sondern einfach nur zu sehen, wir sind auf dem Weg, ne? Wir tun unser Bestes. Und wir beginnen da, wo wir beginnen können, wo es realistisch ist, wo wir unsere Antennen ausfahren können, wo wir Gesten anbieten können, physisch, verbal oder auch nur mental. Wir können auch großzügig sein in unserem stillen Kämmerlein, ne? Wenn wir an andere Lebewesen denken, wenn wir unsere Wohlwollen, unsere Mitgefühl, unsere Güte aussenden an andere Menschen, sowohl die wir kennen, als auch die, die wir nicht kennen. Also auch das ist ein Ausdruck von Großzügigkeit und Freigebigkeit. Ne? Wir könnten da sitzen und schrecklich bezogen sein auf unser kleines Selbst und uns grämen und Gedanken machen, warum habe ich diesen Kobold noch immer nicht überwunden nach 20, 30 Jahren Meditation. Ne? Aber anstatt sich Zwang anzutun auf diese Art und Weise, empfehle ich also mal, vielleicht für diejenigen von euch, die das in dem Sinne noch nie so betrachtet haben, ne, auch durchaus auf proaktive Art und Weise in die Begegnungswelt zu gehen und Gesten anzubieten, zur Verfügung zu stellen, die geprägt sind von einer Haltung von, ich bin da, ich bin verfügbar, ruf mich an, kontaktiere mich. Wenn es jetzt eben auf etwas komplizierte Art und Weise passieren muss, wie zurzeit. Aber ich stelle meine Aufmerksamkeit, meine Herzensenergie auch, mein Metta und Karuna, ne, mein Wohlwollen und mein Mitgefühl zur Verfügung. Und das sind diese wunderbaren Gesten, die wir als Menschen aufbringen können und die es durchaus sich lohnt, weiter zu entfalten und zu entwickeln. Und ich bin mir bewusst, dass viele von euch das natürlich auch bereits kennen, wissen, zigmal gehört haben, aber vielleicht gerade jetzt momentan ein bisschen sehr so sich wiederfinden in der eigenen kleinen Welt. Selbst wir hier im Kloster Dhammapala finden uns in unserer eigenen kleinen Welt wieder mit 4 Mönchen und einem Gast. Aber ich sehe das dann auch als Gelegenheit, Möglichkeit, also mich im stillen Kämmerlein auszudehnen und eben an die Menschen zu denken, die Wesen zu denken, die Potenzial mit Haut und Haar, nicht mit Leib und Seele, mit Leib und Seele auch, aber mit Haut und Haar hier sein könnten. Und mein Wunsch natürlich geht daraus, dass das möglichst bald auch der Fall sein soll und wird. Ob es das soweit ist, also schicke ich meine besten Wünsche und Gedanken in die Richtung all derjenigen Menschenwesen, die sich jetzt konkret mit diesem Kloster verbunden fühlen und natürlich auch darüber hinaus und alle fühlenden Lebewesen.